1993. Faslam. Norbert und ich wurden immer älter, doch der Nachschub an neuen, immer noch jüngeren Biestern schien nicht zu versiegen. Mein liebster Kollege arbeitete mittlerweile im unübersichtlichen Hamburg und musste jeden Tag mit dem Nahverkehrszug eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde wieder zurück nach Hause juckeln. Sämtliche Abteile waren mit minderjährigen Sexbomben verseucht, die jede Fahrt zum Höllentrip machen. Im Februar 1993 stand ein neuer Job ins Haus, der Faslam in Hollenstedt. Faslam ist der norddeutsche Ausdruck für Fasching. Gemeinhin denkt man ja, dass nur die Rheinländer dieses Fest richtig zu feiern wissen. Doch auch in Norddeutschland gibt es zur fünften Jahreszeit eine große Zahl von Karnevalsveranstaltungen, bei denen zum Glück meist die lästigen Büttenreden weggelassen werden und es ohne Umwege zur Sache geht. Der Hollenstädter Faslam fand immer am letzten Februarwochenende im Gasthaus Kroll statt, das große Ähnlichkeiten mit Gasthaus Sievers in Brunsbüttel hatte. Auch dieses Gebäude drohte jeden Moment einzustürzen und war schätzungsweise seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr renoviert worden. Als ich das erste Mal in die Gaststube kam, verstummten sogleich alle Gespräche, wie in Westernfilmen, wenn der unheimliche Fremde den Saloon betritt und einen Whisky bestellt. Es lag ein stechender Geruch von Salbe in der Luft. Frau Kroll, die Chefin der unwirtlichen Herberge, stand hinter dem Tresen und fixierte mich stumm. Sie entsprach ganz dem Bild, das man sich vor einer untergetauchten KZ-Kommandeuse macht, die sich unter falschem Namen unbehelligt eine neue Existenz aufgebaut hat. Erbarmungslos herrschte sie über ihr Wirtshaus. Frau Kroll, die älteste Tochter Satans. Wie konnte man sich in diesem Klima der Angst freiwillig aufhalten? Es war mir ein Rätsel. Ich gehörte jedenfalls nicht hierher. Woher nahm ich überhaupt das Recht, die Gaststube zu betreten? Ich war ein Feind. Eine falsche Bemerkung und ich würde sofort zum Abschuss freigegeben werden. Entschuldigung, ich gehöre zur Musik. Wo ist denn bitte der Festsaal?
Hier jedenfalls nicht!
Ach so. Beim Rausgehen löste sich der durch dieses kurze Intermezzo angestaute Hass der Wirtin in eine ihrer berüchtigten Brüllattacken.
Verdammt nochmal, Fanny, wie lange brauchst du denn noch für zweimal Currypommes? Ich prügle dich gleich aus der Küche!
Vadim war, wie ich später erfahren sollte, der russische Aushilfskellner, Hilfskoch Michen für alles und persönlicher Haussklave von Frau Kroll. Wahrscheinlich hatte sie ihm die Papiere abgenommen, ihn unter Drogen gesetzt und einen Schuldschein unterschreiben lassen. Jetzt musste er die Schulden bis zum Ende seines Lebens abarbeiten. Ich glaube, dass Frau Kroll eine böse Frau war. Menschen wie sie sind dafür verantwortlich, dass kein Friede auf Erden einkehrt. Verängstigt suchte ich nach dem Festsaal, wo ich schweigend meine Instrumente aufbaute. Auch die Kollegen wirkten eingeschüchtert. Aber nichts deutete auf das Materium hin, das uns erwartete. Nach dem Soundcheck gingen wir nach vorn und setzten uns in geduckter Haltung an den Stammtisch, bemüht nicht sogleich wieder den Hass der Wirtin auf uns zu ziehen. Doch wir hatten es schon vergeigt.
Das ist der Stammtisch, der ist ab 19.30 Uhr reserviert!
Gurki machte darauf einen schweren Fehler. Bis dahin sind wir längst wieder weg.
Sag mal, habt ihr Kartoffeln auf den Ohren? Das ist der Stammtisch, der ist reserviert! Das gibt's doch gar nicht, das erste Mal hier und gleich sowas!
Keiner hatte die Kraft, mit Widerworten zu reagieren. Gegen Frau Kroll war einfach kein Kraut gewachsen. Noch ein falsches Wort und sie würde uns richtig fertig machen. Frau Kroll ließ es sich nicht nehmen, uns die Schnitzelpommes persönlich zu bringen. Laut knallte sie die Teller auf den Tisch und weidete sich an ihrer eigenen Schlechtigkeit. Wir machten, dass wir fertig wurden und schlichen uns, natürlich ohne Zerhacker, wieder in den Festsaal. Der Faslamsvorsitzende war schon da, um uns über den Verlauf des Abends zu informieren. Die Veranstaltung hätte zwei Teile, einen offiziellen mit abschließender Wagenprämierung, dann käme der normale Tanzabend bis 3 Uhr morgens. Aha. Jetzt trudelten langsam die zum Teil saudoof kostümierten Faslamsbrüder und Schwestern ein. Ich hatte früher immer mit Mutter Mainz bleibt Mainz sehen müssen. Igidigidigid. Fasching war für mich Nazi-Amüsement. Mir wurde schlecht bei dem Gedanken daran, wie die bescheuerten Hollenstädter Epigonen mich in den nächsten Stunden mit ihren dilettantischen Kasperliaden quälen würden. Punkt 8 ging es los. Es waren vielleicht 50 Gäste da, die außen an den Tischen saßen, während sich auf der Tanzfläche jeweils Gruppen von 4 bis 8 Leuten zusammengefunden hatten, um ein bestimmtes Bild oder eine Situation darzustellen. So ein Bild konnte zum Beispiel Räuber Hotzenplotz sein oder die große Blinddarmoperation. Einer aus der Mannschaft der Blinddarmoperation war dabei als Arzt verkleidet, ein paar Mädchen standen als OP-Schwestern daneben und auf einem Krankenbett lag ein eingegipster Patient, an dem sich der Arzt diabolisch grinsend mit einem Skalpellnachbar aus Holz zu schaffen machte. Die Krankenschwestern waren 17-jährige Lolitas in Strapsen und extra tiefen Ausschnitten, wie man es aus Pornofilmen kennt. Unter ihrer fast durchsichtigen weißen Schwesterntracht zeichneten sich die schwarzen Büstenhalter ab, welche nur mühsam die Pracht in Zaum hielten. Die Dörfler hatten in wochenlanger Kleinarbeit jedes noch so kleine Detail des jeweiligen Bildes liebevoll nachgebaut. Sie hatten aufwendige Kostüme geschneidert und holten auch darstellerisch das Letzte aus sich heraus. Diese Prozession kreiste nun 1,5 Stunden zu den heiteren, aber nie banalen Klängen von Tiffany's um den Pudding. Die originellste Idee sollte von einer Jury prämiert werden. Wir hatten ausschließlich Augen für die Blinddarm-Operation. In pauchem Panthersackos standen wir auf den morschen Brettern der Krollschen Showbühne und waren dazu verdammt, knapp 2 Stunden die Bumskrankenschwestern anzustarren. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Ja, ja, von wegen. Wir waren schon aufgrund unserer scheiß Klamotten sozusagen von Berufswegen draußen. Ebenso gut hätten es katholische Priester sein können, die da zum Tanz aufspielen. Dabei waren wir in Wahrheit doch ganz normale junge Männer. Um 10 beendete die Siegerehrung endlich das grausame Spiel. Das Sexhospital belegte nur Rang 3. Dann ging das Tanzvergnügen und damit unser eigentliches Materium los. Die Biester kamen aus allen Löchern gekrochen und enterten den Saal. Die waren als Krankenschwestern, Polizistinnen oder Schulmädchen kostümiert und die allgemeine Absprache schien zu lauten, die armen Tiffany's in die Knie zu zwingen. Wir nudelten brav unsere Gebrauchsmusik ab. Mach dir das Leben nicht so schwer, Lachen bringt es dir viel mehr, auch wenn du mal traurig bist und dir nicht zum Lachen ist. Lass dir nicht in die Karten schauen, sei nach außen wie ein Clown, zeig stets ein lachendes Gesicht, denn Tränen lohnen sich doch nicht. Die Stimmung war total aufgeheizt. Immer wieder verschwanden Typen mit einem der Biester. Manche kehrten nur wieder zurück, um gleich das nächste Sexabenteuer einzutüten. Andere tauchten gar nicht mehr auf. Es wurde ungeniert geleckt, gegrapscht und gefummelt. Einige der Biester ließen sich jetzt sogar schon auf der Tanzfläche zwischen die Beine fassen. Ohnmächtig mussten wir das verdorbene Treiben mit ansehen. Manche Mädchen kann man sehen, die in langen Hosen gehen. Doch Mary Lou hat damit nichts im Sinn. In ihrem hübschen bunten Kleid, ja, da ist sie jederzeit schöner als die schönste Königin. Diese Zeiten waren offenbar endgültig vorbei. Statt harmlosen Mary Lou's in hübschen Sommerkleidern wurden hier minderjährige Hauptdarstellerinnen für einen Hardcore-Streifen gecastet. Vielleicht liefen ja auch schon die Dreharbeiten und nur wir waren nicht informiert worden. Norbert wurde immer bleicher. Ich heil das nicht aus. Ich heil das bald nicht mehr aus. Ich versuchte krampfhaft wegzugucken, aber das ließ sich nicht lange durchhalten. Diese verdammten Biester! Eine nicht enden wollende Parade der Körperteile defilierte vor unseren Augen herum und wir verloren zunehmend die Haltung. Ich schaute zu Norbert. Er war weiß wie eine Wand. Er sah aus, als ob er gleich von der Bühne springen würde, um sich auf eines der Biester zu stürzen. Wenigstens für einen flüchtigen Moment das geile Fleisch abgreifen. In den Pausen drehte er sich jetzt einfach zur Seite und glotzte an die Wand. Haha, setze Clown! Die hässliche Fratze der sexuellen Heimsuchung schwebte über dem Bumsgasthaus. Norbert hatte völlig die Fassung verloren. Das war das erste und das letzte Mal. Nächstes Mal spiele ich hier nicht wieder. Nie wieder. Guck dir das nochmal an, ich dreh durch, werd verrückt. Gurki versuchte sich als Psychologe. Da kann man nichts machen, da müssen wir jetzt durch. Ich muss gar nichts, ich lass mich doch hier nicht kaputt machen. Um 12 hatte wie immer jemand Geburtstag und wir spielten wie immer Happy Birthday. Aber nicht etwa den gleichnamigen Titel von Stevie Wonder, nein. Tiffany's spielten selbstverständlich eine einheimische Komposition von Truckstop. Happy Birthday, Happy Birthday, alles Gute für dich. Happy Birthday, Happy Birthday, heute dreht sich alles um dich. Hier sind die Schlüssel und Wagenpapiere, bewahr sie bis morgen gut auf. Wir wollen heute feiern und du fährst uns nachher nach Haus. Was für ein Text, geht es noch besser? Ja. Und wenn wir denn zu Hause sind, machst du die Bude klar. Denn wir sind morgen Nachmittag zum Kaderfrühstück da. Ja, 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 Happy Birthday. Danke, Truckstop. Wir bekamen überraschend eine Platte mit belegten Broten auf die Bühne. Ich geh kurz zum Wagen. Norbert verließ den Saal. Was er da draußen in der Eiseskälte gemacht hat, wird sein Geheimnis bleiben bis in alle Ewigkeit. Im Saal ging das Treiben jetzt noch ungehemmter weiter. Wow, are you in the army now? In der Pause setzte sich ein Pärchen direkt an den Bühnenrand und fing an, sich gegenseitig zu befingern. Gurki versuchte, die Angelegenheit in die Hand zu nehmen. Ey, geht mal bitte woanders hin. Was ist los bei dir Musik hier? Frech waren die minderjährigen Dörfler auch noch. Sie verdrückten sich dann aber doch in eine andere Ecke. Schon kam der nächste Fassamsbruder zur Bühne gewankt, um einen Musikwunsch zu formulieren. Er wollte die vom griechischen Musiker Vengelis komponierte Einmarschhymne des Boxers Henry Maske, Conquest of Paradise, hören. Er blieb beim Bühnenrand stehen und versuchte, uns heranzuwinken. Ey, Jungs! Ja, was ist denn? Ja, komm mal in der Ehe! Wir blieben sitzen. Ein bisschen Stolz hatten wir schließlich auch noch. Von jedem x-beliebigen Heini ließen wir uns nicht aufscheuchen. Nee, wir sind doch nicht deine Clowns. Ey, stell nicht so an! Ja, was willst du denn? Ja, kann ich mir was spielen? Ja, was denn? Wengelist von Henry Meske! Kleine Begebenheiten, die versöhnlich stimmen. Doch der für solche Gags sonst immer sehr empfängliche Norbert war nicht mehr zu erheitern. Um Punkt 3 lasse ich den Bass fallen. Ich spiele hier keine Minute länger. Ja, ja. Als nächstes kam eine eher mäßig attraktive Brünette an den Bühnenrand, wo sie wartete, bis sie von Gurgi angesprochen wurde. Guten Abend, können wir etwas für Sie tun? Das Mädchen sah vielleicht wie 20 aus, aber Gurgi war so unlocker, dass er selbst eine 12-Jährige gesiezt hätte.
Ich wollte mal fragen, habt ihr auch was von Ibo drauf? Ibiza oder Bungalow in Santa nirgendwo?
Nein, tut uns leid, von Ibo haben wir leider nichts im Programm. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, schob sie ab. Meine Güte, wie kaputt kann man eigentlich in dem Alter schon sein? Ibo war so ziemlich das Tristeste, was der Schlager der 80er Jahre zu bieten hatte.
Ich hab nen Bungalow in Santa nirgendwo.
Ich stellte mir vor, wie sie nach der Schule nach Hause kommt, sofort auf ihr Zimmer geht und laut ihren Lieblingsschlager hört.
Ich bin gut drauf und trink roten Sekt. Weiß jetzt erst, wie gut Paella schmeckt. Die Sonne streichelt mich das ganze Jahr. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza.
Jens pfiff unaufhörlich. Er erinnerte an einen Dampfkessel, der kurz vorm Explodieren steht. Nur der stumpfe Thorsten, das hinter seinem Schlagzeug und las ungerührt die Bunte. Er schien geniale Mentalstrategien zu kennen. Vielleicht hat er sich aber auch heimlich kastrieren lassen. Um 2:30 war die Schlacht geschlagen. Die übrig gebliebenen Biester saßen apathisch herum. Manche ließen sich noch teilnahmslos befummeln, aber auch aus den Typen war irgendwie Luft raus. Wir standen diese letzte halbe Stunde irgendwie durch und schafften es, um 2:50 Feierabend zu machen. Frau Kroll war offenbar schon schlafen gegangen. Bloß weg hier. Im Rekordtempo bauten wir ab. Nach dem Spiegeleier-Schlachtfest machte ich mich sofort vom Acker, um mich an der nächsten Parkbucht endlich zu erleichtern. Diese verdammten Biester! Schrecklich.